zu viele Informationen. Na, das habe ich ja damals auch in vielen meiner Trainings auch zugeben müssen. KI-Wissen überfordert. Der erste Tag ist sowieso, alle sind sehr euphorisch unterwegs und dann kommt mal so Themen wie Deep Learning, Machine Learning und sowas Technisches, wo die Leute dann raus sind. So, und jetzt muss man den Leuten das irgendwo didaktisch reduziert vermitteln. Qualitativ und quantitativ, so wie du es auch schön dargestellt hast. Und ich denke, solche KI-Tools, solche KI-Möglichkeiten bieten uns einfach die Möglichkeit, die Lösung, sowas eben didaktisch reduziert anzubieten. Genau.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich bin Ivo Würst, Trainer und Fachbuchautor und unterstütze Unternehmen, Institutionen und Bildungsorganisationen, ihre Arbeit im Bereich der Erwachsenenbildung zu professionalisieren. In diesem Podcast spreche ich mit kompetenten Gästen über innovative Formen der Bildungsarbeit. Du gewinnst wertvolle Hinweise und Inputs rund um das Thema didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Willkommen zu einer neuen Episode bei Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Joachim, schön, dass du wieder hier im Studio bist. Wir zwei, wir kennen uns bereits aus unserem früheren Podcast-Gespräch über Wissensintegration dank KI. Wie geht's dir heute? Wo bist du gerade? Und woran arbeitest du im Moment?
Ja, vielen Dank, Ivo, dass ich jetzt mal wieder da sein kann. Es ist ein Genuss, mit dir wieder zu talken. Wir haben ja bis dato viel erlebt. Das wirst du ja, glaube ich, nochmal klarstellen. Ich bin gerade dabei, meine Doktorarbeit für mich mal wieder zu radieren, würde ich sagen. Also ich habe viel in der Zwischenzeit gemacht, erlebt, erfahren und muss jetzt wieder eine Klarheit schaffen. Du weißt ja, wie es ist in der Doktorarbeit. Man findet mal eine Sache super interessant und dann muss man die wieder verwerfen, die Idee, weil die doch nicht so robust ist. Und so bewege ich mich von A nach B, um das ganze Feld des Wissensmanagements für mich entdeckbar zu machen und die eine oder andere Lücke wiederzufinden, die ich dann füllen kann mit Wissen.
Du bringst hier gleich das Stichwort rein, Wissensmanagement. Wir zwei mussten auch Wissensmanagement betreiben beim Recherchieren, beim Nachforschen, beim Schreiben von unserem Buch Microlearning und Nanolearning, das heute im Mittelpunkt steht. Und vielleicht zu Beginn wissen ja gar nicht alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Bescheid über dich. Vielleicht haben gar nicht alle Episode Nummer 110 gehört. Lass mich dich mal richtig anmoderieren. Joachim, du bist Experte für Wissensmanagement und KI-Transformation. Du forschst zum Thema KI und gibst regelmäßig in Keynotes und als KI-Trainer den aktuellen Stand der Entwicklungen weiter. Ich bin hier in der Schweiz zu Hause, du aber in Deutschland. Du hast an der Uni Augsburg Lehr- und Lernforschung und an der HS Ansbach angewandte KI und digitale Transformation studiert. Und du hast gerade vorhin erwähnt, du machst deinen Doktortitel und zwar in Reykjavik, an der Reykjavik University, und zwar im Thema Wissensmanagement. Joachim, habe ich das Wichtigste erwähnt? Habe ich dich richtig vorgestellt?
Ja, du hast dich richtig vorgestellt. Passt alles.
Unser Gespräch damals hat sich eben um dein Spezialgebiet, um Wissensmanagement gedreht, und zwar in Zeiten der KI-Transformation. Angenommen, du würdest heute das Gespräch nochmal anhören. Anschließend, wenn ich mit einem Mikrofon bei dir vorbeikomme und sage, Joachim, was hat sich seither entwickelt? Außer natürlich, dass eben unser Buch Microlearning und Nanolearning publiziert wurde. Was hat sich seither entwickelt und gibt es vielleicht auch Aspekte, die dir heute noch wichtiger, noch bedeutungsvoller erscheinen?
Ja, wir hatten ja damals über Wissensintegration gesprochen als, ich wollte mal sagen, Zukunftskompetenz. Bis dato haben sich ja viele andere Welten für mich erschlossen im Bereich Wissensmanagement. Ich bin mal auf dem Feld des Wissenstransfers unterwegs gewesen, habe daraus gestellt, dass es wichtig ist, sich auch darum zu kümmern. Es geht nicht nur darum, Wissen zu integrieren, sondern über Wissensflüsse sich zu unterhalten. Und habe einen Artikel jetzt vor kurzem rausgebracht über KI, der Stelle Wissensarbeiter. Viele Unternehmen kommen zu mir und sagen, Joachim, Wissensmanagement ist für mich ein Aufwand. Das kostet Zeit und Geld. Man muss Leute beschäftigen, die das machen. Jetzt könnte man doch KI in diese Meetings mit einführen, zum Beispiel jetzt hier gerade eben, wo wir unterwegs sind, und das ganze Meeting protokollieren. Dann haben wir ja schon mal was Stilles, oder? Einen stillen Mitarbeiter, der uns gar nicht so auffällt, außer dass er vielleicht vertreten ist und hier als Bild vorkommt, aber im Hintergrund letztendlich für uns eine super gute Wissensbasis aufbaut. Und ich glaube, solche stillen Wissensarbeiter sind eine super Gelegenheit für Unternehmen, das Wissensmanagement anzugehen. Ich glaube, das ist so eine Erkenntnis und du weißt ja selber, wie es ist, hat sich bis dato ja vieles verändert. Neue Entwicklungen, neue Updates, ChatGPT 5, also das sind ja alles so neue Sprachmodelle, die jetzt kommen mit viel, viel mehr Möglichkeiten und die uns sehr gute Gefallen tun auf verschiedenen Bereichen, gerade wenn ich an Prozessinnovation oder Produktinnovation denke. Deswegen ist es super spannend mit dir, mich heute so ein bisschen in die Richtung auszutauschen.
Fantastisch, du bist da viel tiefer als ich noch drin, du kennst dich aus, dein Spezialgebiet ist Wissensmanagement und dieser Begriff gefällt mir natürlich, ein stiller Mitarbeiter, der dort im Hintergrund mit dabei ist, aber professionell kundig, eben vielleicht protokolliert und einfach zuarbeitet. Und du und ich, wir haben ja dieses Buchprojekt lanciert und haben über mehrere Monate hinweg, das heißt vom April 2025 bis im Sommer 2025, über in der Regel zwei Länder, Schweiz und Deutschland, manchmal auch Spanien, Deutschland, denn du und ich sind immer mal auf der Iberischen Halbinsel unterwegs, das heißt über geografische Grenzen hinweg, über manchmal verschiedene Zeitzonen hinweg und mit digitalen Tools unterstützt dieses Buch geschrieben. Und vielleicht können wir unseren Zuhörenden auch dies transparent offenlegen. Du und ich, wir sind uns noch nie persönlich begegnet, sondern haben ausschließlich digital unterstützt zusammengearbeitet. So wie wir uns auch mit den Kolleginnen und Kollegen vom Verlag Business Village, Verlag für die Wirtschaft, immer wieder elektronisch oder digital unterstützt ausgetauscht haben. Und ich kann einfach sagen, Joachim, ich bin total dankbar um diese Möglichkeiten, die es heute gibt. Ich bin dankbar, dass du und ich, dass wir zusammen dieses Projekt gestemmt haben. Und ich fühle auch Dankbarkeit unserer Schreibarbeit, dass das eben möglich war, diesen Kolleginnen vom Verlag und dann natürlich der Illustratorin Sonja Schneiderbauer gegenüber. Und dass das Buch jetzt draußen in den Buchhandlungen in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz in den Händen der Leserinnen und Leser liegt. Ich möchte von dir hören, wenn du so zurückschaust auf diesen Schreibprozess, gibt es da irgendetwas, wo du sagst, das war für mich ein lehrreicher Moment? Gab es irgendetwas, wo du sagst, ich war total überrascht? Oder gab es auch irgendeinen Grund, wo du gesagt hast, das ist ziemlich lustig verlaufen, das war ziemlich heiter?
Ja, ich denke, Ivo, dass wir viele heitere Momente hatten, weil wir komplett über Zoom gegangen sind und uns über bestimmte Tools auch verständigt haben. Chris, hast vielleicht noch in Erinnerung, wie wir uns da manchmal schwer getan haben, das richtige Tool, die richtige Page zu finden, um das ganze Wissen, was wir haben, irgendwie zu verstoffwechseln und das Manuskript anzulegen. Ja, wir waren mal in Word unterwegs, mal in Google Docs unterwegs, ja, haben hier mit Zoom halt ein bisschen experimentiert. Ich denke, das war eine lustige Erfahrung, weil wir ja tatsächlich auch ein bisschen anders ticken. Ich bin, glaube ich, so schon ein Digital Native, bin da sehr, sehr flexibel unterwegs. Du hast ab und zu mal gesagt, dass du die Schwierigkeiten hast, etwas Neues anzugehen. Und wir sind aber, glaube ich, da auf einen sehr, sehr schnellen grünen Pfad gekommen, dank deiner Offenheit, deiner Flexibilität und deiner sehr agilen Haltung, würde ich sagen, Ivo. Also viel, viel Danke an dich, an deine Haltung, die uns dazu geführt hat, auch so schnell ins Experimentieren zu kommen. Das ist nicht selbstverständlich. Und was ich dir auch nochmal ganz hoch anrechnen muss, deine didaktische Erfahrung. Ich denke, ich habe von dir sehr viel lernen können, was die didaktische Reduktion betrifft. Ich habe das vorher noch nie so gesehen, wie du es in deinen Augen siehst und deine Erfahrung. Ich denke, jeder Dozent, jeder Dozentin sollte didaktische Reduktion für sich mal verstehen, begreifen. Ich habe immer mich damals an das Curriculum gehalten, habe gesagt, das ist für mich Didaktik so. Und ich muss die Methodik irgendwie dran ansetzen. Haben mir keine Gedanken gemacht, Ivo, ganz ehrlich, über meine Zielgruppe. Also wenn ich so von 2016 an bis 2020 vielleicht denke, dann bin ich ja irgendwo in mein Studium gekommen, habe das ganz anders verstanden, das Feld. Aber mittlerweile bin ich so sehr dran interessiert, die Leute vorher kennenzulernen und auch danach zu fragen, mit wem habe ich es denn eigentlich zu tun? Gerade bei 20 Leuten, die dann halt auf mich treffen, wie kann ich diese bedienen? Wie kann ich deren Bedürfnisse bedienen? Ich glaube, unser Buch gibt das dank dir sehr gut wieder. Und das war für mich eine überraschende Erkenntnis, wie wichtig das Thema didaktische Reduktion eigentlich ist.
Du gibst mir hier wunderbar einen Steilpass, weißt du. Du bist gerade in Deutschland am Gerät bei der Aufzeichnung. Ich bin hier in der Schweiz. Ich habe unser Buch Microlearning und Nanolearning in der Hand. Und wir haben ja da eine Definition versucht auf Seite 29. Ich lese die doch mal vor. Bei uns heißt das oft im Buch dann so ein Merksatz. Und auf Seite 29 steht eben eine Art Definition für didaktische Reduktion. Und die lautet: Didaktische Reduktion bedeutet, Inhalte so auszuwählen und aufzubereiten, dass sie exemplarisch und fundamental sind, orientiert am Vorwissen, den Erfahrungen und dem Lernkontext der Zielgruppe. Ich finde diese Definition immer noch passend und ziemlich eingängig. Ich glaube, so verstehen die Leute, was wir mit didaktischer Reduktion meinen. Eben schauen, wer sind die Teilnehmer, was bringen die mit und wie kann ich jetzt fokussieren, auch reduzieren und die Komplexität so aufbereiten, dass die den Zugang finden.
Ganz klar, Ivo, in meinen KI-Management-Trainings sagen die Teilnehmer immer nach dem ersten Tag: Joachim, ich bin total platt von diesem Training. Du hast so viel gezeigt und du kennst das, du kennst mich, oder? Ich bin so ein Enthusiast, möchte ein bisschen 5000 KI-Tools zeigen, aber ich habe manchmal den Verlust inne, dass ich an die Zielgruppe dann in dem Moment, wo ich enthusiastisch unterwegs bin, gar nicht mehr denke. Ich verliere mindestens die Hälfte. 10 können doch total mitdenken und sind voll dabei und stellen Fragen. Die anderen 10 habe ich leider verloren. Und das finde ich aber schade. Warum sollte man denn die 10 verlieren? Warum sollte man nicht dran denken, wie viele Tools man zeigen sollte? Warum kann man sich das nicht vorher als Planung festlegen? Ich zeige heute in den 8 Stunden 3 Tools und gehe darauf wie folgt ein. Warum macht man das nicht? Warum lässt man sich dann einfach von seiner Lust, von seiner Leidenschaft leiten und vergisst aber dabei die guten Zuhörer, die Interessierten, die Lernenden und hängt die vielleicht damit ab? Und das ist eine große Gefahr.
Und in unserem Buch haben wir das ja auch so in einen Merksatz gepackt. Und der Merksatz lautet: Weniger ist manchmal mehr. Und das ist so ein bescheidener Satz, so ein simpler Satz. Aber ich glaube, wenn die Leute mit unserem Buch arbeiten, das durchlesen und am Ende sagen: Ja, Joachim und Ivo, die Empfehlung lautet im Prinzip, weniger ist manchmal mehr. Und eben ausgerichtet auf die Teilnehmer, auf ihre Leistungsfähigkeit, auf ihr Interesse, auf ihr Vorwissen. Jetzt habe ich ja zu Beginn versucht, so ein bisschen den Bogen zu unserem ersten Gespräch zu schlagen, das immer noch bei Spotify, YouTube und auf allen Kanälen greifbar ist. Da können die Leute zuhören, wie Joachim, du und ich damals vor rund einem Jahr miteinander ausgetauscht haben. Du warst gerade in Salamanca, ich war in der Schweiz unterwegs. Und wenn wir jetzt die Verbindung machen, heute schwerpunktmäßig zum Buch Microlearning und Nanolearning sprechen, bin ich total neugierig von dir zu hören. Damals ging es um Wissensintegration, haben wir gesagt. Und hat das irgendeinen Einfluss auf das Schreiben von unserem Buch für dich gehabt? Und kann man auch sagen, dass diese verrückte Idee, so ein Buch zu lancieren, meines Wissens sind wir die Ersten im deutschsprachigen Raum, die ein ganzes Buch, und zwar ein Buch, das zur Anwendung einladen will, ein ganzes Buch über Microlearning und Nanolearning zu veröffentlichen. Und was ist da die Verbindung von dir? Gibt es da einen Funken, gibt es da einen Ursprung, gibt es da einen Zusammenhang?
Genau, ich hatte damals ja sehr stark referiert über Wissensintegration, war auf vielen Veranstaltungen unterwegs. Dann kam das Interview mit dir, wo wir das Thema auch nochmal gehievt haben. Dann hatte ich mich auf einmal auf Nanolearning eingeschossen. Ich weiß gar nicht, ob du der Impulsgeber warst, Ivo, der damals mit Microlearning angekommen ist. Und ich hatte dann Nanolearning irgendwie für mich aufgegriffen, habe festgestellt, das ist auch eine Methode, die Absorptionsfähigkeit eines Wissensnehmers zu steigern, ja, durch eine kurze Lerneinheit, durch ein Mini-Snippet, um dadurch auch eine Wissensintegration zu fördern. Deswegen habe ich das auch vorgetragen und hatte, glaube ich, damals auf LinkedIn dir die Frage gestellt: Hey, Ivo, wollen wir nicht ein Buch drüber schreiben? Wollen wir nicht beide Konzepte miteinander verbinden? So in der Art, glaube ich. Und dann hast du dann auf einmal zugestimmt. Und das war eine tolle Möglichkeit, eben diese beiden Konzepte miteinander zu vereinen und zu überlegen, wie gehören die eigentlich zusammen? Also wie kann man die zusammen auch letztendlich fahren in Organisationen, wenn es um eine lernende Organisation geht, wenn es um eine Organisation geht, die sich gerade verändert innerhalb der KI-Transformation.
Ja, genau. Jetzt, wo du sagst, ich erinnere mich, unser allererster Austausch war auf LinkedIn, wo ich sehr aktiv unterwegs bin. Und auch diesen Begriff Snippet habe ich zum ersten Mal, wenn ich es richtig erinnere, von dir gehört. So ein Ausschnitt, so ein Teil. Und du warst damals viel, viel weiter in Sachen TikTok. Ich kannte das praktisch nicht, habe es nicht angewendet, war auch skeptisch, dass das für Bildung verwendet werden kann. Und die ersten Beispiele waren eben auch so Bildungsportionen, Bildungsinformationen, Hinweise und Anleitungen im TikTok-Format, das ja extreme Reduktion bedeutet, aber eben trotzdem wirksam ist.
Absolut. Und das war auch der erste Ansturm für mich oder der erste Impulsgeber, dass ich festgestellt habe, dass ich auf TikTok tatsächlich mittlerweile lerne. Das ist ja mittlerweile auch so. Das heißt, wenn ich ein bestimmtes KI-Tool höre, informiere ich zuerst auf TikTok, weil es dann mit Sicherheit 10, 20 Videos dazu gibt. Und dann bin ich schon mal super gut informiert.
Da bist du schon mal angewärmt und vorbereitet.
Genau, richtig.
Joachim, erlebst du jetzt auch, das Buch ist mit Termin Frankfurter Buchmesse auf den Markt gekommen. Es ist in den Schweizer Buchhandlungen ausgeliefert, im ganzen Dachraum. Und ich habe natürlich jetzt immer wieder Trainingssituationen, wo ich so beiläufig hinweise, es ist wieder ein neues Buch draußen, diesmal in Co-Produktion Joachim Lorenz und von mir. Und wie stellst du das jeweils vor? Leute, die das Buch noch nicht kennen, die sich überlegen, das zu bestellen, wie erklärst du denen, was ist so die zentrale Leitidee Microlearning und Nanolearning in diesem Buch?
Ich denke, dass wir über diese zwei Rahmenwerke, wir haben es als Rahmenwerke definiert, die Möglichkeit haben, dieses große Thema der didaktischen Reduktion anzugehen. Wir erleben es als Organisationen, sich überlegen, hybride Lernsysteme einzuführen. Blended Learning ist so ein großer Begriff, Flexible Learning ist ein großer Begriff. Das heißt, es gibt bestimmte Trendthemen in dem Bereich und wir bedienen diese Trendthemen, indem wir es möglich machen, dieses Konzept nachhaltig zu denken. Und nachhaltig bedeutet für mich eben Microlearning, Nanolearning so zu verbinden, dass daraus tolle Snackautomaten entstehen können. Wir haben es ja geprägt, dieses Wort Micro-Snackautomat, den wir innerhalb einer Lernkapsel dann auch verorten können. Lernkapsel ist für uns auch ein neuer Begriff, den wir auch definiert haben in dem Buch, wo wir sagen, es braucht eigentlich ein Umdenken. Wie können wir hyperpersonalisierte Lernkapseln letztendlich gestalten, die eben an die Lernbedürfnisse der Lernenden angehen, andocken und mit modernen Medien, und da spreche ich auch von dem Micro-Nano-Learning-Format und KI-Tools es möglich machen, eben die Absorptionsfähigkeit zu fördern und damit die Wissensintegration schlaghaltig, nachhaltig so ergiebig zu verändern, dass der Lernende rausgeht, ich habe es verstanden und zumindest kann ich damit was anfangen mit dem neuen Thema und schaffen letztendlich diesen Wissenstransfer hinzubekommen, effektiver zu gestalten und damit letztendlich die Transformation von Organisationen zu fördern.
Du sprichst hier diesen Begriff von Lernsnack, an dem haben wir länger rumgefeilt. Und Sonja Schneiderbauer, unsere Illustratorin, die immer wieder mit uns im Austausch war, hat da wirklich so einen wunderbaren Snackautomaten gezeichnet. Und ich glaube, die Idee war aber, ich war gerade in Italien unterwegs und habe in Genua so einen Automaten gesehen, wo aber nicht Chips oder Schokolade drin war, sondern da war kleine Bücher, Taschenbücher, und es war Belletristik, aber es waren auch so Ratgeberbücher und man konnte dort so ein Buch on the go kaufen. Und dann hatten wir wieder einen Austausch und ich habe gesagt, Joachim, da gibt's Buchautomaten in der Altstadt von Genua und die Leute können sich statt Schokolade Literatur holen. Und die Sonja hat das aufgezeichnet. Und das wäre eben, dass der Kunde am Automat oder der Kunde im Lernprozess, der sagt, was er jetzt braucht. Ist das ein kleiner Podcast? Ist das ein Video? Ist das ein PDF? Und dieser Automat, der liefert dann Podcast, Video, PDF oder ein kleines Quiz oder so. Und das alles befeuert natürlich den Lernprozess.
Genau, sieht man ja auch an Notebook LM. Für mich ist Notebook LM auch das beste Beispiel für so einen Micro-Snack-Automat, weil ich mir ja individuell selbst diesen Snack-Automat bereitstellen kann, oder?
Das ist ein schönes Bild, ja, vom Notebook LM, da schwärme ich auch immer. Und ich habe weiterhin Trainings, wo die Leute sagen, Notebook LM, was ist denn das? Kenne ich noch nicht. Und dann sage ich, hallo Leute, informiert euch, Notebook LM. Genau, ich übernehme diese Metapher von dir und sage, euer Snackautomat, wo ihr euren Lernprozess hoch individualisiert und dann sagt, will ich ein Mindmap damit bauen? Will ich ein Audio-File aus einer bestimmten Auswahl von vielleicht PDFs machen? Oder will ich mir einen kleinen Erklärvideo erstellen lassen? Das heißt, dieser Automat spuckt dann aus, was man gerade braucht, um einen Schritt vorwärts zu kommen im Lernprozess.
Just in time. Und ich denke, das ist, glaube ich, das, was dieser Micro-Snack-Automat ausmacht. Man braucht eine Information zu einer bestimmten Zeit. Da möchte man jetzt nicht unbedingt vielleicht in YouTube sich versenken und tausende Tutorials sich anschauen, sondern möchte in dem Moment sehr schnell und sehr ergiebig, sehr effektiv eine Information für sich verstoffwechseln können. Und da finde ich so ein Micro-Snack-Automat, und der kann ja natürlich auch Micro-Learning-Inhalte enthalten, also Tutorials meinetwegen. Aber ich möchte doch in dem Moment, und jetzt stelle ich mir vor, eine Lehrkraft soll eine Antwort liefern zu einem bestimmten Thema, wo sie es vielleicht nicht weiß. Aber so habe ich auch so Themen, da gehe ich meistens dann schon mit den Teilnehmern zusammen in Notebook LM und crabble mir das, diese Information sehr, sehr schnell und kriege dann mit denen mit, aha, und in die Richtung geht es eigentlich. Also so müssen wir es eigentlich denken und vorstellen.
Und du bringst hier einen neuen Begriff rein, etwas sich zu grappeln. Magst du das kurz erläutern, dass die Zuhörenden das verstehen? Was meinst du mit etwas sich grappeln?
Genau, das ist ein neuer Begriff, kommt aus einem MMA-Kampfsport. Das heißt, da bringt man den Gegner zu Boden, also kriegt sozusagen schnell die Oberhand über diesen Gegner. Und ich möchte ja eine Oberhand über die Informationen haben. Und deswegen dachte ich mir, wenn ich in Notebook LM unterwegs bin, habe ich ja die Oberhand, weil ich zum Beispiel über die Explore-Funktion sehr schnelle Quellen reinladen kann in meine kleine digitale Wissensbibliothek und die Informationen sehr, sehr schnell her werde, weil ich mit den Daten jetzt chatten kann, oder? Und das ist für mich Crabbeln. Ich kriege das sehr schnell hin, das Crabbling.
Ich stelle mir das so vor, wie ein Ringkampf. Ich gehe mit einem anderen Sportler in Begegnung und wir machen da Sport. Und eine Person, du sagst Oberhand, die hat dann das Spiel richtig auch im Griff.
Genau, richtig. Also man kann dann letztendlich sehr schnell, und das ist, glaube ich, das Thema, was wir haben, wir sind einfach überfordert. Zu viele Informationen. Na, das habe ich ja damals auch in vielen meiner Trainings auch zugeben müssen. KI-Wissen überfordert. Der erste Tag ist sowieso, alle sind sehr euphorisch unterwegs, und dann kommt mal so Themen wie Deep Learning, Machine Learning und sowas Technisches, wo die Leute dann raus sind. So, und jetzt müssen wir den Leuten das irgendwo didaktisch reduziert vermitteln. Qualitativ und quantitativ, so wie du es auch schön dargestellt hast. Und ich denke, solche KI-Tools, solche KI-Möglichkeiten bieten uns einfach die Möglichkeit, die Lösung, sowas eben didaktisch reduziert anzubieten. Genau.
Komm, ich lese doch nochmal einen Ausschnitt aus unserem Buch vor, diesmal auf Seite 24. Dort haben wir so einen Abschnitt und den haben wir so eingeleitet. Wir sagen, lass uns kurz in die Theorie blicken, und zwar zum Thema, was ist didaktische Reduktion? Und wir schreiben dort, in der Lehr- und Lernforschung wird didaktische Reduktion als zielgerichteter Prozess beschrieben, der durch Auswahl, Konzentration und Vereinfachung zur Komplexitätsreduktion beitragen soll. Wir beziehen uns da auf Martin Lehner und haben im Buch dann auch notiert, das wichtigste Ziel ist es, das Wesentliche eines Themas oder Sachverhalts herauszuarbeiten und alles Unwesentliche oder alles Redundante auszublenden. Und meiner Erfahrung nach kann dadurch nicht nur die kognitive Belastung der Lernenden reduziert werden, sondern auch ein tieferes Verständnis und eine bessere Verankerung des Gelernten gefördert werden. Ich bin stolz darauf, wie wir das da festgehalten haben, definiert haben. Ich glaube auch, das ist verständlich. Wir haben während dem Schreibprozess immer mal auch geschaut, ob Leute aus unserem Netzwerk mal zwei, drei Abschnitte lesen und ein Feedback geben. Für mich war das total wichtig, dass ich hier nicht im luftleeren Raum unterwegs bin. Und dieses Abstützen und Verbinden mit der didaktischen Reduktion, das ist eben das Wertvolle auch an diesem Begriff oder an diesem Buch. Und wenn wir jetzt so zu Microlearning und Nanolearning unterwegs sind, ich glaube, Microlearning schon vom Namen her ist ja recht gut verständlich. Nanolearning, haben wir gesagt, TikTok. Dort haben wir Beispiele gesehen. Wie würdest du das konkret aber unterscheiden, wenn jetzt jemand auf dich zukommt und sagt, hast du mal ein Beispiel, hast du noch weitere Beispiele für Nano-Learning? Wie sieht das aus?
Genau, ich habe ja, oder wir haben ja gemeinsam Nano-Learning, Micro-Learning erstmal so verstanden, dass es beide didaktische Reduktionskonzepte sind. Das heißt, beide führen eigentlich in die gleiche Richtung. Wir hatten aber auch klargestellt, dass Nano-Learning ein Teil von Micro-Learning ist und unterschieden werden kann durch die Zeitdimension. Ne? Nano-Learning-Einheiten sind viel, viel kürzer. Ja? Wenn man jetzt von 1 bis 3 Minuten vielleicht mal davon ausgehen, Micro-Learning ist ein bisschen größer. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich muss mir ein Tutorial anschauen über ein KI-Tool, über Automatisierung. Ich bin gerade auf dem Weg, so ein bisschen mich in diesem auf diesem Felde mehr zu bewegen, also N8N, Make und Zapier. Und wenn ich mir einfach was nachbauen möchte, nutze ich halt so eine Micro-Learning-Einheit, ein Tutorial, um mir das nachzubauen. Wenn ich aber schnell mal Informationen haben möchte zu einem bestimmten Thema, wie ich es vorhin gesagt habe bei TikTok, um mir einen Überblick zu verschaffen, dann nutze ich Nano-Learning-Einheiten, um mal ganz geschwind durchzusippen und dann also durchzuscrollen, wie man es halt so kennt bei TikTok oder bei anderen Einheiten, Social-Media-Einheiten. Ich denke auch, dass LinkedIn auch dazu sich eignet. Ich bin auch manchmal da ein bisschen am Lesen und dann scrolle ich so rum, dann habe ich 10 Beiträge gelesen und habe mir innerhalb kürzester Zeit ein Wissensspektrum angeeignet, was ich dann sofort in der Lage bin, umzusetzen. Aber ich habe noch kein Know-how. Ich habe dann nur die ersten Informationseinheiten zu dem Thema gesammelt. Und so verstehe ich Nano-Learning, dass man erstmal sammelt. Die Vertiefung kommt durch das Micro-Learning dann zustande. Und deswegen sind beide wichtig. Also Just-in-Time-Learning zum einen, Nano-Learning, das ist für mich das. Und dann das Vertiefende mit den Micro-Learning-Einheiten. Und so entsteht ein nachhaltiges Konzept.
Joachim, lass uns hier so den Blick rüberwerfen. Du bist als Keynote-Speaker unterwegs, du bist als Trainer unterwegs. Du unterstützt kleinere und größere Organisationen dabei, dass sie sich eben auf den Weg machen und ihr Lernen innovieren. Und letztendlich geht es dabei immer darum, dass der Lerntransfer erhöht wird. Und die Firmen haben natürlich auch ihre eigenen Interessen, beispielsweise, dass die Mitarbeiter minimal vom Arbeitsplatz abwesend sind und eben trotzdem einen maximalen Lernerfolg vorweisen können. Magst du hier mit uns die Gedanken teilen? Ja, was ändert jetzt die KI daran? Was ändert jetzt diese Möglichkeiten, Microlearning oder Nanolearning einzusetzen, damit die Organisationen das auf die Reihe bekommen, wirksame betriebliche Bildungsarbeit umzusetzen?
Genau, wir hatten ja, glaube ich, in einem Kapitel, das war, glaube ich, Kapitel 3, wenn ich mich richtig erinnere, das Thema KI-Didaktik, oder? Haben uns da angeschaut und hab gesagt, dass das Thema durch die Trendthemen, die ja bereits in der Gesellschaft verankert sind, ne, die Lernenden wollen halt flexible Lernangebote haben, fragen nach einer Hyperpersonalisierung, fragen nach modernen Medien. Ich habe das bei vielen Bildungsträgern jetzt erlebt, dass die nicht mehr Lust haben auf diese Folienpräsentation. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Genau Max gleich hier in der Schweiz. Die sagen,
das ist auch so.
Tod durch PowerPoint, bitte nicht.
Ich war aus. Genau, und das haben wir ja auch in Deutschland, zumindest vom Gefühl her, die fragen halt nach modernen Medieneinsatz. Deswegen bin ich bei vielen Bildungsträgern jetzt auf dem Weg zu professionalisieren und die KI-Didaktik voranzubringen. Ich glaube, wir haben auch es geschafft, Ivo, die KI-Didaktik vom Begriff her ein bisschen zu erklären und auszuführen und haben gesagt, es gibt Lerncontent, der KI generiert ist. Wir nutzen KI-Tools, um uns Lerncontent verdaulicher zu machen, didaktisch reduziert anzubieten. Und dann nutzen wir wieder Lerncontent für KI-Wissen. Und das sind ja so Themen, wo wir viele KI-Tools mittlerweile einsetzen können. ChatGPT, CustomGPT. Ich glaube, wir haben auch über Mina gesprochen in unserem Buch. Die haben wir ja auch kreiert als CustomGPT, die es möglich macht, mir eine ganz andere Vorbereitung zu liefern. Also die Vorbereitungsphase für so eine Einheit, Trainingseinheit, Lerneinheit anders zu gestalten, alle Aspekte zu berücksichtigen und nicht meinem blinden Enthusiasmus, wie ich es vorhin schon angedeutet habe, zu folgen, sondern viel, viel planerischer vorzugehen. Für mich ist Didaktik sich einen Plan zu machen, sich Zeit auch zu nehmen, Ivo. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich nehme jetzt mittlerweile sehr viel Zeit für die Planung und aber auch für die Anpassung. Das heißt, währenddessen, wenn jetzt irgend Probleme auftauchen, Feedbackdaten entstehen, kann ich der Mina diese geben und Minas schlägt mir dann vor, wie ich diese Probleme, diese individuellen Anpassungen während des Trainings vornehmen kann und die Nachbereitung auch zu steuern, nämlich über eine tolle Reflexionsmöglichkeit zu sagen, was habe ich denn jetzt gemacht? Hätte ich es anders machen sollen? Und somit kann ich mit der Mina zusammen lernen. Und ich glaube, das ist das Lernen, was sich jetzt verändert. Diese Interaktion zwischen mir als Mensch mit einem KI-Assistenten und der mir letztendlich so meine blinde Flecke, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe jetzt so viele blinde Flecke für mich erkannt dadurch, dass ich die Interaktion eingegangen bin. Und dadurch verändere ich mich, entwickle ich mich. Und das ist, glaube ich, eine ganz tolle Perspektive für Unternehmen, sich darauf einzulassen, ihre blinden Flecke zu identifizieren, um besser zu werden.
Hochinteressant, wie du hier unterwegs bist und diese KI-Möglichkeiten wirklich im Sinne von Assistenz, von kritischem Reflexionsspiegel einsetzt und unterstützt, um Zeit zu sparen, um genauer bei den Kunden- oder Teilnehmerbedürfnissen zu sein. Ich habe ja vorhin zu Beginn erwähnt, dass die Sonja Schneiderbauer die Visualisierung gemacht hat. Das war für unser Buchprojekt natürlich wunderbar, wertvoll. Und gleichzeitig hatten wir aber auch dank unserem Netzwerk den Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen im Bildungssektor aufgenommen. Jürg Hofer, hier aus der Schweiz, der viel Erfahrung mit Microlearning hat, hat einen Use Case beigesteuert. Dr. Zvetanka Walter hat aus der Hochschulbereich und ebenfalls aus dem akademischen Bereich die Petra Fries, ebenfalls aus Deutschland. Du selber, Joachim, hast mehrere Praxisfälle aus deinem Erfahrungsschatz geteilt. Und hier bin ich neugierig, mit dir darüber auszutauschen. Gibt es da vielleicht einen Fall, der für dich besonders relevant war im Sinne von Anwendung draußen im Arbeitsmarkt, in der realen Welt?
Genau. Wir hatten ja das so ein bisschen gesplittet. Du hast ja tolle Micro-Learning-Cases gebracht. Ich bin da mehr so in das M&N-Konzept reingegangen und habe das halt während des Buches sogar eine Lernumgebung entwickelt für einen Bildungsträger. Und das fand ich sehr faszinierend, weil der Bildungsträger eigentlich jemand wollte, der erfahren ist. Und habe ich gesagt, ich schreibe gerade ein Buch mit Ivo Wüst. Den sollten Sie ja kennen im Bereich der didaktischen Reduktion. Und dann war halt der Bildungsträger sehr begeistert und hat sich auf dieses Projekt eingelassen und wir konnten mit KI-Tools, mit der Erfahrung, die ich mit dem Ivo zusammen für mich gewonnen habe, dieses E-Learning-Projekt umsetzen. Also eine reine E-Learning-Umgebung, HeyGen-Avatar gestützt, das heißt KI-Avatare, die den Teilnehmer begrüßen, also ein Onboarding, ein Offboarding-Setting geben und zwischendrin viele kleine Stimmen, Imitationen, Führung, Guidelines und viele tolle Texte. Ich habe da mindestens 3-4 Tools, KI-Tools eingesetzt und habe natürlich auch meinen eigenen Geist da verwirklicht. Insofern war es für mich ein sehr, sehr spannendes Projekt, weil ich da tolle Micro-Snack-Automaten, tolle Lernkapseln und all das, was wir eigentlich in dem Buch drin hatten, verwirklichen konnte. Ja, das ganze M&N-Konzept ist da letztendlich mit drin abgebildet. Jetzt warte ich auf das Feedback von dem Bildungsträger, wie es jetzt anläuft, was die Teilnehmer uns sagen und freue mich natürlich, da weiterhin zu gehen und das weiterzuspinnen. Ne? Weil das ist ja unser erster Pilot gewesen, unser erstes Produkt. Und wir müssen das natürlich pilotieren, wir müssen das evaluieren, um zu schauen, ist es tatsächlich ein Konstrukt, was man als Trainer, als Bildungsträger, als LOD-Manager auch tatsächlich in der Praxis umsetzen kann.
Ich habe gerade eine Idee, vielleicht habe ich dir das schon mal gesteckt, Joachim. Ich bin ja selber als Podcast-Host unterwegs und habe Freude an Podcasts, höre jeden Tag 1, 2 oder 3 Podcasts. Und inzwischen habe ich natürlich viele Angebote, wo ich als Trainer unterwegs bin, wo ich gleich mal einen Hinweis mache zu einem Podcast mit Gästen, die bei mir im Studio waren oder einen Hinweis zu Podcasts von anderen Kolleginnen und Kollegen, die im Bereich Bildung etwas produzieren. Und ich habe mir gleich eine Notiz gemacht, hört rein beim Podcast Microlearning und Nanolearning mit dem Gast Joachim Lorenz und Ivo und hört rein bei Minute ungefähr 30, weil dort zeigt Joachim gerade ein Beispiel, wie er selber in einem Schreib- und Buchprozess unterwegs ist und dann aber sich ein Lernfeld baut, wo er all das, was im Kopf gerade zirkuliert von ihm, mal angewandt und kritisch reflektiert werden kann. Und ich habe schon eine Idee, im Frühling gibt es hier in der Schweiz wieder einen Kurs zum Thema Design Thinking in der Erwachsenenbildung. Und dort kann ich mich sehr gut vorstellen, dass die Studierenden eben Freude haben, wenn ich sage, Vorbereitungsauftrag, hört euch diesen Podcast an, weil dort habt ihr gleich ein plastisches Beispiel, dass ihr parallel zum Lernfortschritt euch ein Wirkungsfeld sucht, wo ihr das mal umsetzen könnt und dann, wie Joachim eben sagt, unbedingt pilotieren, unbedingt kritisch reflektieren, um daraus wirklich einen Lernzuwachs zu erzielen. Ich schaue gerade auf unser Buch, ich habe es hier neben mir im Gespräch, groß oben der Titel Microlearning und Nanolearning, aber unten diskret und trotzdem präsent dieser Untertitel Strategien, Methoden und KI-Tools für wirksames Lernen in der Erwachsenenbildung. Welche Rolle spielt in diesem ganzen Universum, das wir jetzt hier ausbreiten, der Mensch? Welche Rolle spielt in dieser neuen zukünftigen Lernarchitektur der Mensch? Und gibt es irgendetwas, wo du sagen würdest, aber das bleibt immer noch menschlich oder das ist immer noch unersetzlich?
Genau, ich habe jetzt in vielen Trainings das immer wieder hervorgehoben, diesen Begriff des verantwortungsvollen KI-Managements oder KI-Managers. Das heißt, Verantwortung spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle, denn wir übernehmen eine Verantwortung, wenn wir lehren. Das heißt, der Lernende ist ja letztendlich jemand, der zuhört, der dir zuhört, der erwartet von dir, dass du was lieferst und dass er es verstehen kann. Und ich denke, wenn wir alles der KI überlassen, und wir kriegen es immer mit, dass halt eine sehr große Euphorie herrscht, was die KI-Tools alles können, aber was sie auch nicht können, sollte auch weiterhin in Betrachtung sein und auch die Grenzen mehr in den Vordergrund zu rücken, zu sagen, was kannst du noch nicht? Also ich bin ja auch jeden Tag mit KI-Tools unterwegs und kriege immer wieder Grenzen mit auf dem Weg. Und Leute, die das vielleicht nicht kennen, die sich mehr drauf einlassen oder sich auf diese KI-Anwendung verlassen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ab und zu gibt es immer so Themen wie ein Anwalt hat KI dem Richter vorgetragen, also so halluzinierte Quellen vorgetragen und so weiter. Also wissentlich anscheinend. Und das sind doch Themen, wo ich sage, da hätte mehr Verantwortung und mehr Gewissen mit drinne sein sollen. Also sollten wir der KI nicht hundertprozentig das Spielfeld überlassen, sondern es als Mitgestalter sehen, als Ergänzer, als jemand, der mich unterstützt, mich entlastet. Das heißt, der eigene Kopf, der eigene Verstand, wie es Kant sagen würde, aber mutig deinen Verstand zu bedienen, sollte immer mitgegeben sein, damit eine Beziehung entsteht, die nicht sehr in ein Extrem mündet, sondern vielmehr mitgestalterisch unterwegs sein sollen. Ich denke mal, für den ersten Aufschlag, wenn man jetzt ein großes Thema hat, ist die KI sehr wertvoll, um mal zu zeigen, wo es hingehen kann. Aber dann sollte man selber die Fährte aufnehmen und selber gestalterisch unterwegs sein.
Du bringst hier Immanuel Kant noch ins Spiel in unserem Gespräch. Das ist ja genial, wenn wir hier noch einen philosophischen Höhenflug machen. Und ich verstehe dich so, human in the loop. Es braucht den Menschen noch in diesem Kreislauf unbedingt und immer wieder den mit kritischem Verstand das Ganze bedienende, benutzende, bearbeitende und überarbeitende Mensch. Ganz zu Beginn habe ich erwähnt, dass du in Reykjavik deine Doktorarbeit machst und zwar zum Wissensmanagement. Wir haben auch in diesem Podcast-Gespräch kurz erwähnt, dass ursprünglich unser erstes Gespräch, du warst an einem Kongress in Salamanca und du bist international unterwegs. Und wenn du jetzt überlegst, so Zukunftsperspektiven, was zeichnet sich da gerade in deinen Netzwerken ab? Wohin geht die Entwicklung?
Wir haben jetzt nächstes Jahr eine Konferenz, die das klar gekennzeichnet hat. Die fordert jetzt Paper, Artikel zum Thema intelligentes Wissen für nachhaltige Organisationen. Das heißt, jetzt sind wir groß dabei, uns zu überlegen, wie sich das Wissensverständnis in Organisationen verändert. Während wir uns, Ivo, immer unterhalten haben und Wissen, Erfahrungswissen ausgetauscht haben, war das für uns auch wichtig, Erfahrungswissen auszutauschen, damit wir in dem Buchprojekt vorankommen. Jetzt ist aber so, dass wir eine Tendenz sehen, dass sich Menschen eher mit KI-Systemen unterhalten und da ihr Wissen weitergeben oder die KI uns Wissen weitergibt. Das heißt, sie erzeugt Wissen durch Kombination von Erfahrungswissen liest neue Muster und versucht dadurch neues Wissen zu erzeugen. Und jetzt liefert sie uns ihr Erfahrungswissen. Und das muss nicht immer nachhaltig sein, es muss immer intelligent sein. Aber die Frage ist, wie muss man das dann betrachten als Organisation? Wie sollen wir denn damit umgehen? Sollten wir dem Oberhand lassen, wenn wir sagen, wir liefern, also ich hatte ja vorhin gesagt, der KI, der stille Wissensarbeiter, wenn wir den komplett still lassen, dann überlassen wir ihn ja die Oberhand, das zu managen. Wir sollten immer noch einen kritischen Blick in der Richtung haben und für uns validieren, ist das Wissen relevant, was da entsteht, oder nicht relevant, und wie können wir das mit relevantem Wissen noch mischen, kombinieren, damit uns das auch taugt, damit wir es auch nutzen können.
Das heißt, es braucht auch da wieder einen Faktor Mensch, der gut überlegt, unsere Organisation, unser Betrieb, unser Bedarf, wie gehen wir jetzt mit diesen Daten oder diesen Erkenntnissen da voran, was machen wir damit? Diese Podcast-Reihe Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung, hier sind immer Expertinnen und Experten aus der Bildungswelt auf Besuch. Du bietest in Deutschland Weiterbildungen zu Microlearning und KI an. Ich decke vor allem den Bedarf hier in der Schweiz ab. Bei mir sind so die Partnerorganisationen, Organisationen in der Bildung, Hochschulen, dann auch Inhouse für Firmen zu den Themen Erwachsenenbildung und KI. Was ist so dein Blick auf diese Ausgangslage? Wo siehst du die größten Chancen für so kleinere und mittlere Unternehmen? Wo siehst du die größten Chancen für Bildungsorganisationen, wenn sie Micro- und Nano-Learning in Kombination mit KI in Zukunft verstärkt einsetzen möchten?
Ich denke, das, was wir ja auch in diesem Podcast schon gesagt haben, ist das Thema an die Lernbedürfnisse herantreten. Ich habe immer wieder Kurse gehabt, wo Teilnehmer sehr, sehr unterschiedlich waren. Der eine wollte mehr wissen, der andere wollte eher weniger wissen, der eine wollte sich beteiligen, der andere weniger beteiligen. Und so hat man immer die Schwierigkeit, die Leute diese Binnendifferenzierung hinzubekommen. Und jetzt mit diesen KI-Tools schaffen wir es tatsächlich, kleine Lern-Safaris, ich glaube, Lern-Safari hatten wir auch in unserem Buch mit drinne. Ich finde es sehr abenteuerlich, das auch zu nutzen, indem ich halt immer, wenn ich jetzt ein Training habe von 16 Tagen, und das habe ich manchmal gehabt bei einem Bildungsträger, da habe ich immer ein technisches Onboarding gemacht, wo ich KI-Tools vorgestellt habe und gesagt habe, für diese Binnendifferenzierung, wenn du mal an einem Punkt nicht verstehst, was ich da sage, was ich da plappere, kannst du gerne das eine KI-Tool für dich nutzen, damit du das für dich nachrecherchieren kannst. Gönn dir ruhig eine Pause, trete zurück und komm dann wieder ganz gemütlich rein. Du musst nicht 24/7 übertriebenermaßen in die Kamera schauen und mir zuhören. Das schaffst du nicht von der Aufmerksamkeit. Wir hatten das, glaube ich, in dem Buch auch sehr schön herausgehoben mit dem Goldfisch, ne? Diese Aufmerksamkeitsspanne, die bei uns sehr, sehr sich reduziert hat aufgrund der ganzen Social-Media-Welt, des schnellen Aufnehmens von Informationen. Wer kann denn heutzutage noch ein Buch von Seite 1 bis 300 durchlesen? Damals als Kind, ich erinnere mich noch an tolle Bücher, wo ich dann 2 Tage da verbracht habe, diese Bücher zu lesen. Ich war total außer mir vor Freude, diese Bücher durchzulesen. Und heutzutage habe ich ein Buch, das habe ich am Anfang, im Januar habe ich es bestellt und liegt jetzt bei mir auf der Couch und will gelesen werden, aber ich komme da nicht mehr dran, Ivo. Das ist eine Veränderung, die da eintritt. Und das ist, glaube ich, auch die Veränderung, die die Teilnehmer haben, und wir müssen mit den Lernsafaris so abbilden, dass sie Spaß dran haben, weil Motivation spielt neben der Kognition eine wichtige Rolle. Lernen soll Spaß machen, Lernen soll individuell sein, Lernen soll einen nachhaltigen Horizont bieten, weil wir wollen doch mit dem Wissenstransfer erreichen, dass die Leute rausgehen und das Wissen irgendwie verwerten können. Also müssen die Leute, die Organisationen mit unserem Buch zwangsweise arbeiten. Und ich finde dieses Buch sehr, sehr schön, weil es ein Workbook ist. Ja, es ist nicht nur eine Theorie, sondern ein Workbook. Das heißt, ich mache auch manchmal noch diese Richtung auf, wenn ich jetzt in einem Kurs bin, dass ich mir ab und zu mal unser Buch anschaue. Was haben wir denn da geschrieben? Also bei mir ist das auch wieder gemacht.
Und dann holst du da eine Empfehlung, da holst du da einen Impuls raus.
Genau, richtig. Ein Impuls, das ist halt ein Workbook, was ich auf dem Tisch liegen habe. Was ich mir jeden Tag anschauen kann, wenn ich einen Kurs habe und wieder mich dran erinnere, an die didaktische Reduktion, an unsere MN-Konzept, an unsere Lernkapselgestaltung, an die Evaluierung, an die Mina. Mina ist bei mir auch immer offen.
Joachim, das ist ein schönes Beispiel. Du hast den Goldfisch erwähnt, wo eben die Forschung sagt, dass inzwischen manche Goldfische in diesen Experimenten offenbar länger sich fokussieren oder konzentrieren können als so ein Durchschnittsmensch. Und das ist eben auch ein lustiger Zufall, weil ich mache ja immer diese Podcast-Episoden mit 3, 4, 5 Wochen Vorlaufzeit, dass es für mich auch ein bisschen fließender läuft. Und diese Tage, Joachim, habe ich eine Solo-Folge aufgezeichnet zur sogenannten PQ4R-Methode. Und die wird dann im neuen Jahr, im Januar, ausgestrahlt. Und im Prinzip ist es eine Methode, die ich früher in einem Buch zur didaktischen Reduktion 2017, das Buch hieß Auf den Punkt, didaktisch reduziert lehren und präsentieren, die habe ich dort vorgestellt. Und das ist eigentlich eine Buch, die diese Goldfischbeobachtung oder diese Studie vorwegnimmt, weil sie sagt, wir haben neue Generationen, die im Prinzip erschlagen sind von der Herausforderung, lies mal dieses Fachbuch. Und diese Lesemethode, diese Lesestrategie hilft eben zu Beginn anhand des Inhaltsverzeichnisses und dann anhand von eigener, selbstgestellter Forderungen an das Buch, an die Lektüre heranzugehen. Ich verrate jetzt nicht zu viel, aber der Spoiler-Alarm geht in die Richtung, dass wenn man das Buch in die Hand nimmt, wenn man das Buch bearbeiten will, dass man fordernd an den Inhalt herangeht und sagt, das ist jetzt wie eine Reise, eine Safari in die afrikanische Serengeti und ich will dabei das und das und das herausfinden und klären. Und dann geht man strukturiert und portioniert und mit verschiedenen Reflexionsschlaufen hinein in die Lektüre. Und da gibt es eben zahlreiche Hinweise, wer so eine Lesestrategie, die man sich zuerst ein bisschen aneignen muss, befolgt, der hat eine viel größere Retentionsquote. Der erinnert sich an viel mehr Details. Und da würde ich einfach sagen, bleibt neugierig. Diese Episode kommt im Januar zu einer didaktisch reduzierten Lesestrategie, die mit weniger Aufwand mehr Nachhaltigkeit ermöglicht. Joachim, wir kommen langsam zum Ende von diesem Gespräch und manchmal stelle ich hier ja so eine Frage im Sinne der didaktischen Reduktion. Wenn du unser Buch Microlearning, Nanolearning in einem Satz als Einladung formulieren würdest, wie würde dieser Satz klingen?
Ja, wenn Sie Verantwortung gegenüber Ihrem Lernen übernehmen möchten, dann nutzen Sie die Chance, unser Buch zu lesen, damit Sie sich professionalisieren können.
Fantastisch. Und bei mir ist jetzt die Aufgabe, wie immer in dieser Podcast-Reihe, gegen Ende in 3 Punkten zu versuchen, was wir heute besprochen haben. Ich habe hier ein ganzes Blatt mit vielen Notizen neben mir. Ich habe aufgeschrieben, Punkt 1, wirksames Lernen entsteht heute in modularen, in präzise auf die Bedürfnisse der Teilnehmer ausgerichteten reduzierten Lerneinheiten. Und mir kommt hier noch der Gedanke, Lerneinheiten, die eben flexibel, anschlussfähig sind. Und Micro-Nano-Learning schafft exakt diese Struktur. Zweitens habe ich mir notiert, KI unterstützt die Gestaltung von Lernprozessen. Du hast gesagt, wie ein kritischer, stiller Mitarbeiter, den man immer mal beiziehen kann. Und der Mensch selber bleibt auch kritisch bezüglich Ergebnisse. Und die KI kann eben Inhalte personalisieren, die KI kann Lernwege dynamisieren und letztendlich den Transfer erleichtern. Aber noch einmal, der menschliche Anteil bleibt immer entscheidend für Sinn, er bleibt entscheidend für die Beziehung, die wir mit dem Ganzen aufnehmen und eben auch für eine erfolgreiche Reflexion. Drittens habe ich notiert, Organisationen gewinnen dann, wenn sie mal klein anfangen, aber dann schrittweise weitergehen. Der Begriff ist ja Microlearning und Nanolearning und dieses Konzept wirkt natürlich besonders, wenn Sie in echte Arbeitsabläufe, in reale Herausforderungen und in Lernökosysteme, die gerade am Laufen sind, integriert werden. Gibt es Ideen von dir? Gibt es Ergänzungen? Was ist deine Sicht auf meine Zusammenfassung?
Ich denke, du hast es wunderbar hervorgehoben. Wenn wir uns in die didaktische Reduktion reinbewegen können, und diese Konzepte, die wir besprochen haben, die in unserem Buch sehr schön dargestellt sind, leben und, glaube ich, erleben, dann kriegen wir mit, wie wirkungsvoll diese Konzepte eigentlich sind. Deswegen trauen Sie sich ruhig, unser Buch mal in die Hand zu nehmen. das eine oder andere ausprobieren. Ich denke, das haben wir auch so konzipiert, Ivo, dass wir immer zum Schluss noch so einen kleinen Reflexionsteil, einen Übungsteil mit reingebracht haben, damit sich die Lesenden da mal ausprobieren können.
Joachim, ich bin total glücklich über unser Gespräch. Am Schluss stelle ich immer die Frage, wo kann man sich mit dir verbinden? Wo findet man dich?
Genau, einerseits auf LinkedIn, da bin ich, glaube ich, sehr gut beheimatet. Ansonsten gerne auf meiner Webseite nochmal schauen, www.mrkiwissen.to go.de. Dann sehr gerne mal mich kontaktieren, wenn da Interesse besteht.
Wir werden unten diese Links in den Shownotes aufführen und ganz am Schluss bleibt mir einfach noch zu sagen, ganz vielen Dank für das Schreiben von diesem Buch. Herzlichen Dank für unser Podcast-Gespräch heute und Joachim mit deiner Doktorarbeit und überhaupt, ich wünsche dir weiterhin alles Gute.
Danke, Ivo, war mir ein Vergnügen, mit dir zu sprechen.
Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Shownotes. Ich freue mich, dich auch in der nächsten Episode wieder mit dabei zu haben. Bis dann, dein Gastgeber Ivo Würst.